Hallo allerseits. Heute möchte ich euch gerne das dritte Kapitel vorlesen aus dem Buch von Christopher Vasey, dem Schweizer Naturheilpraktiker, das kürzlich erst erschienen ist. Und das Buch heißt Das Blutgeheimnis. Untertitel Entschlüsselung des Lebens. Kapitel 3 trägt die Überschrift Wozu dient das Blut? Es ist allgemein anerkannt, dass das Blut dazu dient, die organischen Gewebe zu durchströmen, damit die Zellen ständig mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Man gesteht ihm auch eine Rolle beim Abtransport der Abfälle und eine Aufgabe bei der Übermittlung von hormonalen Botschaften von einer Zelle zur anderen zu. Man weiß außerdem, dass das Blut eine wichtige Rolle im körpereigenen Abwehrsystem spielt. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaft ist es die Aufgabe des Blutes, dem Körper getreulich zu dienen, der es zur Erfüllung vielfältiger Aufgaben benötigt. Wenn man es rangmäßig ausdrückt, so nimmt der Körper also den ersten Platz ein und das Blut in seiner unabdingbaren, aber trotzdem untergeordneten Rolle den zweiten. Aber ist es wirklich so? Spielt das Blut wirklich eine untergeordnete Rolle? Steht das Blut im Dienste des Körpers? Diese Frage geht über einfaches wissenschaftliches oder intellektuelles Interesse hinaus. Wie wir sehen werden, eröffnet sie uns ungeahnte Horizonte auf dem Wege der Erkenntnis unserer selbst. Um eine Rangordnung zwischen Blut und Körper festzulegen, kommt man wieder auf die Frage zurück, ist das Blut für den Körper da oder ist der Körper für das Blut da? Die Wechselbeziehung zwischen Körper und Blut ist offenbar so eng, dass es unmöglich erscheint, zu bestimmen, wem der erste Platz zukommt. Dennoch wird uns eine Betrachtung der wohlbekannten Tatsachen erlauben, eine eindeutige Entscheidung zu fällen. Die erste Beobachtung soll nun in Bezug auf die Dialyse erfolgen. Bei dieser medizinischen Behandlung zieht man das arterielle Blut aus dem Körper heraus, um es über einen speziell entwickelten Apparat zu leiten, der dazu dient, es von seinen Schlacken zu reinigen, zum Beispiel dem Harnstoff, wobei das gereinigte Blut so dann in eine Vene auf gleicher Höhe wieder eingeleitet wird. Diese künstliche Blutreinigung wird bei Kranken angewendet, deren Nieren zu stark geschädigt sind, um selbst die Blutreinigung durchzuführen. Es erweist sich nun, dass man während einer Dialyse, die 24 Stunden andauert, 300 bis 400 Gramm Harnstoff herausfiltern kann. Während doch bereits ein Verhältnis von 2 Gramm auf einen Liter Blut als sehr gefährlich angesehen wird. Da unser Körper nicht mehr als ungefähr 7 Liter Blut besitzt, muss man fragen, woher kommen dann die 300 bis 400 Gramm Harnstoff? Augenscheinlich waren sie nicht im Blut enthalten, da schon das Vorhandensein von einigen Gramm Harnstoff im Blut tödlich ist. Sie waren jedoch in den Körper zurückgedrängt, genauer gesagt in die organischen Gewebe, und konnten nur dank der Dialyse wieder in den Kreislauf eingebracht werden. Wenn nun der Körper auf diese Weise geopfert wird und ganz allein die Kosten der Vergiftung tragen muss, damit es dem Blut möglich ist, eine stabile Zusammensetzung aufrechtzuerhalten, bedeutet das nicht, dass das Blut wertvoller als der Körper ist und in diesem Fall, dass der Körper dem Blut zu dienen hat? Dass das Blut den ersten Rang einnimmt, wird ebenso in der umgekehrten Situation offenbar, wenn die Gefahr, die das Gleichgewicht des Blutes bedroht, nicht auf einen Überschuss an sonst harmlosen Stoffen zurückzuführen ist, wie in dem vorausgegangenen Beispiel, sondern auf einen Mangel an nützlichen Substanzen. Normalerweise enthält das Blut eine bestimmte Anzahl basischer Substanzen wie Calcium, Sodium, Magnesium, die es zum Neutralisieren der Säure benutzen kann als Puffersystem, sobald das Gleichgewicht seines pH, das heißt seines Säurewertes, bedroht ist. Wenn die Säurezufuhr zu stark und regelmäßig ist, verbrauchen sich diese basischen Mineralien und ein anderes Verteidigungssystem tritt in Kraft. Alkalische Mineralien werden vorläufig aus den verschiedenen Körpergeweben abgezogen, so aus dem Skelett, den Nägeln, der Haut oder den Haaren, um den passenden pH-Wert des Blutes wiederherzustellen. Diese Verteidigungsreaktion ist unerlässlich, denn wenn sich der tatsächliche pH-Wert des Blutes zu weit vom idealen pH-Wert entfernt, kann der Körper nicht mehr richtig funktionieren. Er wird krank und Bewusstseinsstörungen treten auf. Der Organismus greift also so oft wie nötig auf dieses Verteidigungssystem zurück, was ein bestimmtes Risiko mit sich bringt. Denn auf diese Weise kann der Körper in gefährlichem Maße entmineralisiert werden. Wird also die Ursache für das Ungleichgewicht des pH-Werts nicht abgestellt, dann berauben die fortgesetzten Entnahmen von alkalischen Mineralien den Körper seiner für den Körperaufbau benötigten Mineralien und machen aus ihm ein regelrechtes Wrack. Die Knochen entkalken und werden porös, die Zähne werden kariös, werden bröckelig und fallen aus, die Haut wird rissig und so weiter. Hier erscheint wiederum die Vorrangigkeit des Blutes ganz klar, denn man beobachtet, dass der Körper zu seinen Gunsten regelrecht geopfert wird. Um eine ideale Zusammensetzung des Blutes mit alkalischen Mineralien aufrechtzuerhalten, werden Mineralien den Geweben und Organen entzogen, selbst wenn diese dadurch ernstlich benachteiligt werden. Die beiden angeführten Beispiele sind nicht ausgefallener oder einmaliger Natur. Die gleichen Verteidigungsreaktionen finden auch bei anderen Abfällen als nur beim Harnstoff statt und bei anderen Ernährungssubstanzen als nur bei den alkalischen Mineralien. Es ist übrigens eine in der Physiologie bekannte Tatsache, dass der Organismus beständig arbeitet, damit das Blut eine ideale Zusammensetzung hinsichtlich der Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und so weiter hat, indem diese dem Verdauungsvorgang entnommen werden und, wenn die Nahrung sie nicht liefert, den Geweben. Der Körper kann also schwer erkranken, einzig und allein, um das Blut zu retten. Im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme ist das Blut weniger für den Körper da, als der Körper für das Blut. Der Körper steht in Wirklichkeit im Dienst des Blutes. Er ist sein Untergebener. Er spielt eine zweitrangige Rolle und muss mit Hilfe aller Ressourcen, über die seine Organe verfügen, darüber wachen, dass die ideale Zusammensetzung des Blutes erhalten bleibt. Ohne das Blut kann der Körper nichts. Er stirbt. Aus diesem Grunde sagt die Volksweisheit, Blut ist Leben. Diese Verbindung mit dem Leben ist der Grund dafür, dass man dem Blut eine so große Bedeutung beimisst. Wenn es in den Venen fließt, so ist es das Leben, das in uns fließt. Wenn ein Blutgefäß platzt und das Blut sich auf den Boden ergießt, ist es das Leben, das ausfließt, das fortläuft, das den Menschen verlässt. Blut ist ein ganz besonderer Saft, sagte Goethe. Es hat auch einen hohen Symbolwert und gilt vielen Religionen als heilig. Der Lobgesang auf das Blut, den der Mensch anstimmt, hat nur entstehen können, weil das Blut den ersten Rang einnimmt. Wenn es im Vergleich zum Körper nur einen untergeordneten Stellenwert hätte, würde man eine Hymne auf den Körper singen und nicht auf das Blut. Dem Anschein nach besteht ein Widerspruch darin, dem Blut die erste Stelle einzuräumen, da doch nach allen unseren physiologischen Kenntnissen der Körper das Blut bildet. Das Zweitrangige würde demnach das Höherstehende formen. Wie sollte das zugehen? Man wäre versucht, mit dem französischen Philosophen Paul Valéry zu sagen, dass das eine genauso wichtig ist wie das andere. Der hat wörtlich gesagt: Der ganze Organismus hat nur die Aufgabe, das Blut wiederherzustellen. Aber dieses Blut hat wiederum keine andere Aufgabe, als dem Organismus, der es bildet, zurückzugeben, was er braucht, um zu funktionieren. Der Körper bildet das Blut, das den Körper bildet, der das Blut bildet, das den Körper bildet. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Diese Ansicht klärt die Dinge nicht, sondern wir drehen uns damit fruchtlos im Kreis. Die Beispiele, die wir zuvor anführten, haben gezeigt, was in extremen Situationen geschieht, wenn der Organismus in seiner Gesamtheit, Körper und Blut, durch eine Gefahr bedroht ist. Die Prioritäten waren klar. Der Körper wurde geopfert, um das Blut zu retten. Das Blut war also das Wichtigere, der Körper nur für das Blut da. Hier aber stellt sich wieder eine Grundfrage. Wenn der Körper für das Blut da ist, wofür ist dann das Blut da? Wenn tatsächlich das Blut wichtiger als der Körper ist, so muss das Element, wofür das Blut da ist, noch wichtiger sein. Aber was ist es? Für wen ist das Blut da? Anders als es die materialistisch ausgerichtete Wissenschaft kann, die sich also allein auf die dichte Materie beschränkt, definiert die Gralsbotschaft von Abdroschin die Hauptaufgabe des menschlichen Blutes wie folgt: Es soll die Brücke bilden für die Tätigkeit des Geistes auf der Erde, also in der groben Stofflichkeit. Das klingt so einfach und trägt doch in sich den Schlüssel alles Wissens über Menschenblut. Zitat Ende. Das Blut ist also vorhanden, um die Brücke für den Geist zu bilden. Ohne das Blut könnte der Geist sich nicht in den irdischen Körper inkarnieren und in ihm während seines Erdenaufenthalts inkarniert bleiben. Der Geist ist also nicht unmittelbar mit dem Körper verbunden, er ist mit dem Blut verbunden und durch dieses mit dem Körper. Man versteht nun, warum der Körper mit so großem Einsatz für das Blut arbeitet, ja, sich sogar für dieses opfert. Ohne Blut keine Brücke und somit kein Leben. Der Körper ist also nicht wegen des Blutes, sondern wegen des Geistes am Leben. Das wirklich Lebendige im Menschen durch Vermittlung des Blutes. Wir kommen nun zum Thema der Blutausstrahlung. Das Blut, davon materieller Art, ist genauso wie der Körper von anderer Beschaffenheit als der von seinen Hüllen umgebene Geist. Es muss noch ein weiteres Glied in der Kette bestehen, um eine Brücke zwischen den beiden zu bilden. Dieses Kettenglied ist die Ausstrahlung des Blutes. Hier zitieren wir wieder aus der Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit. Die Ausstrahlung des Blutes ist also in Wirklichkeit die eigentliche Brücke zur Betätigung der Seele, in Klammern oder des Geistes. Und auch nur dann, wenn dieses Blut jeweils eine ganz bestimmte, für die betreffende Seele geeignete Zusammensetzung hat. Zitat Ende. Ich möchte ganz kurz dazwischen sagen, wenn wir hier von Geist sprechen, ist genauso in diesem Zusammenhang das Wort Seele zu verstehen. Also damit weiß jeder, wovon die Rede ist. Wie alles andere, so strahlt also auch das Blut. Das heißt, es sendet unsichtbare Strahlen aus, die sich wellenförmig verbreiten. Diese Strahlen sind ätherisierter als das Blut. Sie sind von einer anderen Beschaffenheit. Diese ähnelt, ohne ihr gleich zu sein, sehr der Beschaffenheit des Astralkörpers, der nächstdichten Seelenhülle, die den Geist umgibt. Auch der Astralkörper selbst strahlt aus und die gröbsten der von ihm ausgehenden Strahlen vereinen sich mit den feinsten der von dem Blute ausgehenden. Zusammen bilden diese beiden Strahlungen die Brücke für den Geist. Dies ist jedoch keine Verbindung zwischen dem Astralkörper und dem physischen Körper, vielmehr entsteht lediglich eine Verbindung ihrer Ausstrahlungen. Der Geist ist mit dem Körper also nicht durch ein materielles Band verbunden, sondern durch ein feineres Band, durch eine Brücke aus Strahlen. Genauso wie Strahlungskräfte zwei Magneten aneinander schmiegen. Die Brücke zur Vereinigung der beiden Magneten ist nicht sichtbar, aber das Band besteht dennoch und ist sehr fest. Die Strahlungen haben nicht nur den einen Zweck, Geist und Körper zu verbinden, sondern sie spielen auch eine Rolle bei der Verständigung von hier nach da. Die Informationen, die von den fünf Sinnen des physischen Körpers kommen, werden im Gehirn zusammengefasst und dann nach ihrer Auswertung über die Strahlungsbrücke zum Geist weitergeleitet. Umgekehrt wird der Wille des menschlichen Geistes, die Einstellung, die er zu bestehenden Gegebenheiten einzunehmen beschlossen hat, über dieselbe Strahlungsbrücke dem Gehirn übermittelt, das sich dann mit der Verwirklichung auf der Ebene der dichten Materie befassen wird. Für die ungetrübte Übermittlung der Informationen ist es notwendig, dass die Strahlungsbrücke in gutem Zustand bleibt. Im gegenteiligen Falle wäre die Situation vergleichbar mit der einer Person, die eine Radiosendung nicht klar empfangen kann, weil die Wellenlänge des von ihr benutzten Empfängers nicht die gleiche ist wie die des Senders. Die Folge davon ist eine verworrene, unverständliche Übertragung. Das ist nur störend für denjenigen, der ein Programm im Radio hören möchte. Aber es wird unbedingt zur Katastrophe, wenn man die Situation überträgt auf die lebenswichtige Verständigung zwischen dem Geist und dem Gehirn oder, anders ausgedrückt, zwischen unserem tiefsten Ich und unserem Tagbewusstsein. Um das Erdenleben voll und ganz zu erleben, braucht unser Geist notwendig eine starke und gesunde Blutausstrahlung des Körpers, in dem er inkarniert ist. Sie muss einerseits eine kraftvolle Resonanz abgeben auf die Eindrücke aus seiner irdischen Umgebung und andererseits ein fester Steuerhebel sein, mit dessen Hilfe er sich voll und ganz in der Materie verwirklichen kann. Nun ist aber die Blutausstrahlung, so zeigt uns das angeführte Zitat, abhängig von der Zusammensetzung des Blutes. Jede Änderung dieser Zusammensetzung bringt eine Änderung der Blutausstrahlung mit sich und dadurch eine Veränderung der Verbindung Geist-Körper. Wenn der Körper so zielstrebig daran arbeitet, dass das Blut eine ideale Zusammensetzung behalten kann, so geschieht das nicht nur, um die Zellen zu jeder Zeit über die von ihnen benötigten Nährstoffe verfügen zu lassen, sondern auch und vor allem, um ständig den bestmöglichen Zustand der Strahlungsbrücke aufrechtzuerhalten. Jede Brücke, welche es auch sei, hat mindestens zwei Stützpunkte, einen auf jedem Ufer. Hier ist es genauso. Die Strahlungsbrücke hängt von zwei Faktoren ab. Einerseits von der Ausstrahlung des Blutes und andererseits von der vom Geiste ausgehenden Strahlung. Da nun die Art der Strahlungen, wie wir gesehen haben, abhängig ist von der Art dessen, der sie aussendet, also von der Sendestelle, so folgt daraus, dass jeder Geist eine unterschiedliche Ausstrahlung hat. Wir unterscheiden nach einer Menge von Faktoren, nach unseren Charakterzügen, unseren Vorzügen und unseren Mängeln, nach den Fähigkeiten, die wir entwickelt haben oder auch nicht und so weiter. Jedes Blut ist einzigartig. Da jeder Geist verschieden strahlt, braucht und entwickelt jeder Geist auch eine unterschiedliche Blutausstrahlung, die zu ihm passt und in Einklang steht mit den Besonderheiten seiner Ausstrahlungen. Aber eine unterschiedliche Blutausstrahlung bedingt auch eine ganz bestimmte Blutzusammensetzung. Logischerweise müsste also jeder von uns eine andere Blutzusammensetzung haben. Steht diese aus den geistigen Erkenntnissen hervorgegangene Feststellung im Widerspruch zu den Tatsachen? Bewahrheitet sie sich im Hinblick auf die Erkenntnisse der Physiologie? Um diese beiden Fragen zu beantworten, müssen wir die Geschichte der Entdeckung des Blutes und seiner Zusammensetzung heranziehen. Die Kenntnisse über das Blut sind lange Zeit sehr lückenhaft geblieben. Für Hippokrates enthielten die Venen Luft. Für Galen, den Prinzen der Ärzte aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, enthielten sowohl die Arterien als auch die Venen Blut. Dieses zirkulierte nach seiner Vorstellung jedoch nicht, sondern wurde durch eine sehr langsame Bewegung des Kommens und Gehens belebt. Man musste 1500 Jahre warten, bis William Harvey, ein englischer Arzt, 1623 entdeckte, dass das Blut zirkuliert und dass diese Zirkulation vom Herzen zu den Organen und von den Organen zum Herzen stattfindet, dank des Herzens, das sich als Pumpe betätigt. Im Altertum und weit über das Mittelalter hinaus waren auch die Kenntnisse über die Zusammensetzung des Blutes nicht weit gediehen. Die Existenz der roten Blutkörperchen wurde nicht vor dem 17. Jahrhundert entdeckt. Und die der anderen wesentlichen Bestandteile des Blutes wie weiße Blutkörperchen und Plättchen erst im 19. Jahrhundert. Trotz der geringen Kenntnisse über die wirkliche Zusammensetzung des Blutes wurde seine Wichtigkeit in früher Zeit und in allen Epochen bereits anerkannt. Und in allen Epochen träumte man davon, verlorenes oder krankes Blut durch neues Blut ersetzen zu können. Bevor die ersten Versuche zur Bluttransfusion angestellt wurden, ließ man die Kranken zum Verbessern oder Ersetzen des Blutes das frische Blut von Opfertieren oder Schlachttieren trinken. Zu manchen Zeiten wurde dieses Blut auch getrocknet und als Pulver verschiedenen Nahrungsmitteln beigemengt. Würsten, Keksen, Brot, Soßen. Tierblut in Pulverform war auch ein Bestandteil pharmazeutischer Produkte oder wurde für medizinische Bäder gebraucht. Die ersten bekannten Versuche von Bluttransfusionen fanden im 17. Jahrhundert statt. Sie wurden durchgeführt, indem man das Blut eines Tieres auf einen Menschen übertrug. Aber da Tierblut nicht das gleiche wie Menschenblut ist, endeten diese Übertragungen mit einem Misserfolg. Dem Tod des Kranken. Zuletzt wurden solche Übertragungen verboten. Die Praxis der Transfusionen wurde im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen, aber von nun an wurde Menschenblut verwendet. Die Transfusionen wurden direkt von einem Arm zum anderen ausgeführt, um die Probleme der Blutgerinnung, die zu der Zeit noch nicht gelöst waren, zu vermeiden. Das Blut des Spenders drang unmittelbar in die Vene des Empfängers ein, und zwar mittels einer Kanüle, die die beiden Blutkreisläufe miteinander verband. Bisweilen hatte man auch die Vene des Spenders an die des Empfängers angenäht. Obgleich menschliches Blut verwendet wurde, traten zahlreiche tödliche Zwischenfälle auf. Das Blut des Spenders wurde nicht immer vom Empfänger vertragen. Die Forschungen nach der Ursache dieser Misserfolge führten zu der Erkenntnis, dass trotz einer augenscheinlich gleichen Zusammensetzung jedes Blut dennoch verschieden ist. Der Gehalt an roten Blutkörperchen und an Blutplättchen konnte der gleiche sein, jedoch deren Beschaffenheit eine andere. Der erste dieser Unterschiede wurde im Jahre 1900 durch den Wiener Arzt Karl Landsteiner entdeckt. Er erkannte verschiedene Arten von roten Blutkörperchen, die er in vier Gruppen einteilte: A, B, AB und O oder 0. Die vier menschlichen Blutgruppen waren damit entdeckt und damit eine neue Erkenntnis. Es bestehen verschiedene Arten von Blut, die alle normal sind. Damit wurde auf dem Wege zur Erkenntnis der Individualität des Blutes ein erster Schritt getan. Die Transfusionen, die unter Beachtung der Verträglichkeit und der Unterschiedlichkeit der Blutgruppen durchgeführt wurden, hatten sehr hohe Erfolgsquoten. Aber trotz allem gab es auch weiterhin tödliche Zwischenfälle. Ihre Anzahl verringerte sich vom Jahre 1941 an nochmals, nachdem Landsteiner eine weitere Besonderheit des Blutes entdeckt hatte: den Rhesusfaktor, der eine noch genauere Bestimmung des zu übertragenden Blutes zuließ. Später wurden noch andere Blutgruppen entdeckt, zum Beispiel das Kell-, Duffy- und Kitt-System. Dadurch ließ sich die Zahl der Transfusionsunfälle noch weiter reduzieren. Im Jahre 1952 wurde ein neuer Weg zur Differenzierung des Blutes gefunden. Der Franzose Jean Doucet entdeckte die Existenz von Markern, das System HLA, Human Leukocyte Antigen, auch Transplantationsantigene genannt, auf den Membranen der weißen Blutkörperchen. Später wurden noch andere Marker entdeckt auf Blutplättchen, im Serum, auf den Immunglobulinen und den Proteinen und sogar auf bestimmten Enzymen der Blutzellen. Je mehr die Entdeckungen fortschreiten, desto mehr Mittel gibt es, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Blutgruppen zu bestimmen. Mehr als 30 Systeme von Markern sind bereits erkannt worden, die unendliche Kombinationsmöglichkeiten zulassen. Die Chance, einen biologischen Doppelgänger zu finden, steht im besten Falle 1 zu 1 Milliarde. Das heißt, wenn man die theoretischen Wahrscheinlichkeiten für eine Person berechnet, für die man die in jedem einzelnen Markersystem am häufigsten vertretene Gruppe heranziehen würde. Beim heutigen Stand der Entdeckungen kann die Wissenschaft also schon versichern, dass jedes Blut einmalig ist und dass die Blutzusammensetzung der einzelnen Individuen immer unterschiedlich ist. Damit wird die geistige Erkenntnis bestätigt, dass jedes Individuum nicht nur unterschiedliches Blut, sondern auch eine unterschiedliche Blutausstrahlung hat. Diese muss ja der in Frage kommenden Seele angepasst sein, damit sie ihr als Brücke für ihre Betätigung auf Erden dienen kann. Tja, und im nächsten, im 4. Kapitel heißt es dann: Das Blut, Brücke für den Geist.